Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Daily Podcast Spezial, sagt Elias Nadmesnik. Heute im Gespräch der Journalist Golly Mabo. 2018 hat sich sein Sohn Tobias das Leben genommen. Ein tiefer Einschnitt für die ganze Familie. Mabo spricht mit meiner Kollegin Johanna Hager über sein größtes Versagen, den Schmerz und Schlüsselfragen für Hinterbliebene. Warum für ihn psychische Behandlung auf Krankenschein möglich sein muss und es ihn beim Wort Selbstmord reißt, hören wir jetzt.
Lieber Golly Mabo, du bist heute bei uns zu Gast, Journalist, TV-Produzent und Betroffener. Betroffen von einem Tabuthema, nämlich dem Thema Suizid. Seit dem 26.12.2018 ist ihr Leben nicht mehr, wie es vorher war, wie sie in ihrem Buch Notizen an Tobias schreiben. Herr Mabo, Ihr Sohn hat sich mit 29 Jahren das Leben genommen und Sie haben einen Appell gerichtet, schon vor 2 Jahren, nämlich reden wir bitte über die Ursachen von Suizid. Wie schwer oder leicht ist es Ihnen gefallen, darüber zu sprechen, respektive zu schreiben?
Ja, es drückt einem am Herzen und man kann eigentlich über nichts anderes nachdenken als über die Ursachen und die Umstände, warum es zu so einem Unglück gekommen ist. Und irgendwann, gerade auch wenn man dann als Beruf ja eigentlich auch die Kommunikation hat, drängt sich's förmlich auf, dass man damit auch nach außen geht. Und aufgrund dieser Voraussetzungen, dass ich halt als Journalist tätig bin, ist mir das sicher leichter gefallen als anderen Menschen. Aber ich glaube, dass es Müttern und Vätern und vor allem auch Geschwistern durchaus auch auf der Seele brennt, über das zu reden, was einen dauernd beschäftigt. Und dementsprechend würde ich gar nicht sagen, dass mir das so wahnsinnig schwer gefallen ist, sondern im Gegenteil, ich denke, es ist ein Knoten gelöst worden dadurch, weil ich nach keinen Verlegenheiten suchen muss, weil ich nicht drüber nachdenken muss, wem was zu erklären, warum es mir vielleicht ein bisschen trauriger geht als anderen Menschen. Und nicht zuletzt, und das als wirklich wichtigen Appell, erleichtere ich damit auch anderen Menschen die Möglichkeit, auf mich zuzugehen und mir Fragen dazu zu stellen, weil sonst ja viele oft denken, man darf darüber nicht reden.
Hatten Sie das Gefühl damals, als es passiert ist, im Dezember vor 2 Jahren, dass man darüber nicht reden darf oder kann oder dass es anderen Menschen schwerfällt, damit umzugehen, was Ihnen und Ihrer Familie widerfahren ist?
Ich bin da eigentlich erst in den Wochen danach draufgekommen, und zwar durch ein Phänomen, das ich inzwischen Geheimloge nenne. Ein Phänomen, das viele, viele, viele meiner Bekannten, die ich viele Jahre kannte und kenne, auf mich zugekommen sind und auf einmal so Sätze gesagt haben wie: Du, meine Mutter hat sich das Leben genommen, aber bitte sag's niemandem. Oder ich selber habe sowas überlebt. Oder ich nehme Medikamente, aber bitte sag's niemandem. Und diese Gruppe der Betroffenen, die sich leicht als sehr groß darstellen lässt, weil sich alleine in Österreich 3 bis 4 Menschen am Tag das Leben nehmen, und dann gibt es eine Dunkelziffer von der 10-fachen bis 20-fachen Vermutung von Versuchen, die scheitern. Daran kann man hochrechnen, um wie viele Menschen es sich konkret handelt. Und dazu dann die Angehörigen. Das müssen ja viele sein. Und das müssen auch viele von denen sein, die wir kennen. Und dementsprechend ist mir das eigentlich erst nachher bewusst geworden, wie wenig über Suizid gesprochen wird.
Wenn wir davon ausgehen, weil es ja leider so ist, dass wir eben so wenig von Suizid sprechen, stellt sich aber nämlich auch als Journalist angesprochen bei uns ja immer ein Problem dar, nämlich es gibt den sogenannten Werther-Effekt aufgrund des Goethe-Werks Die Leiden des jungen Werther, der sich umbringt, und da es damals Nachahmungen gab und es dann verboten wurde, gibt es ja ein ungeschriebenes, auch journalistisches Gesetz, dass man beispielsweise, wenn es bei Menschen, die sich auf Eisenbahngleisen das Leben nehmen oder anderswo, nicht darüber berichtet, um eine Nachahmung zu verhindern. Wie schaffen wir denn diesen Balanceakt, und was meinen Sie, wenn Sie sagen, wir müssen öffentlich und laut darüber sprechen, dass es so eine große Zahl an Menschen gibt, die aus dem Leben gehen?
Naja, da gibt es eine eindeutige Antwort. Es kommt aufs Wie an. Und ich finde, diese Antwort ist wirklich eindeutig. Es darf einfach nicht sein, dass wir die Würde der Betroffenen verletzen. Und die Würde eines Menschen wird dann verletzt, wenn man ihn zum Beispiel beim Sterben per Video aufnimmt, wie wir gerade in Wien so bitter erlebt haben. Die Würde eines Menschen wird dann verletzt, wenn ich ihn als Leiche zeige nach einem Sturz von irgendwo hinunter. Und da wird vor allem auch die Würde der Angehörigen und Hinterbliebenen verletzt. Aber wenn ich mir andererseits überlege, was waren die Umstände und warum wurde nicht darüber gesprochen im Vorfeld, dass jemand depressiv ist? Warum wird nicht darüber gesprochen, wie Ängste entstehen und warum man Ängste hat? Warum werden zum Beispiel auch Künstlerinnen und Künstler nicht darauf angesprochen, warum sie traurig sind? Wenn ich nämlich den Menschen dann die Möglichkeit gebe, sich zu artikulieren, solange sie noch leben, und wenn ich vor allem auch Hinterbliebenen die Möglichkeit gebe, über ihre Traurigkeit zu sprechen, dann eröffne ich neue Perspektiven. Dann bin ich nämlich solidarisch und dann hat das nichts mehr mit Werteeffekt zu tun, sondern dann hat das was mit der Möglichkeit zu tun, konkret neue Perspektiven, neue Ziele, neue Hoffnung zu formulieren. Und deshalb wurde an der MedUni Wien ja auch eine ganz tolle neue Form der Kommunikation entwickelt und empfohlen. Das ist in Anspielung auf den Papageno in der Zauberflöte, der sogenannte Papageno-Effekt. Der Papageno hat die Sorge und die große Angst, dass er seine große Liebe, die Papagena, nie wiedersehen wird. Und dann kommen drei Knaben, also Hilfe von außen. Und die drei Knaben sagen ihm, er soll nur sein Glockenspiel einsetzen und er wird wieder Hoffnung haben. Und sie glauben, dass alles gut werden kann. Ja, wie wir alle wissen, geht die Zauberflöte gut aus und deshalb heißt auch diese Art der Berichterstattung so. Papageno-Effekt soll beschreiben, dass wir zum Beispiel einen Menschen nicht nur in der Stunde seines Todes beschreiben, sondern in seinem ganzen Lebenswerk. Wenn sich jemand also das Leben genommen hat, dann kann ich ja auch darüber schreiben, wie er war. Ich muss ja nicht darüber schreiben, wie er sich das Leben genommen hat. Wenn ich über die Todesursache spreche, dann kann ich auch darüber schreiben, was führt den Menschen zu dieser Depression und zu dieser Angst, dass sie keine Perspektiven mehr sehen. Hat das was mit unserem Wirtschaftssystem zu tun? Hat das vielleicht etwas mit der Art und Weise, wie wir Familie leben, zu tun? Hat das etwas damit zu tun, dass wir alle viel zu stolz sind, Schwächen und Probleme zuzugeben? Und auf einmal kommen wir zu ganz anderen Themen.
All diese Fragen, die Sie jetzt aufgeworfen haben, möchte ich Ihnen jetzt rückblickend stellen. Haben Sie vielleicht, oder welche Fragen haben Sie sich gestellt, nachdem der Tobias nicht mehr am Leben war? War das das zu wenig Hinschauen, das zu wenig Artikulieren, das zu wenig einem Künstler eine Perspektive geben? Sind all diese Fragen, die Sie jetzt gerade genannt haben, jene, die Sie sich selbst auch gestellt haben damals?
Also ganz am Anfang und selbstverständlich als erstes muss ich hier sagen, dass es kein größeres Versagen gibt als den Tod des eigenen Kindes. Das heißt, mein Leben ist dadurch selbstverständlich für immer eingeschränkt und beschädigt. Und da geht es nicht um mein Leben, sondern da geht es um diese Verantwortung, die du als Vater hast, dass du doch dem Kind nur das Gute wünschst und dass du dir nichts sehnlicher erhoffst, als dass der Mensch, den du da mit begleiten darfst, ein glücklicher wird. Das ist mir nicht gelungen und das ist die Schlüsselfrage, die sich sicher jeder Hinterbliebene sein Leben lang stellen wird. Abgesehen davon gibt es drei Dinge, mit denen ich hadere. Mhm. Und diese drei Dinge sind, dass wir zu wenig davon wissen, wie man psychotische Schübe bearbeiten kann, weil der Tobias selbstverständlich noch am Leben sein könnte, wenn er Medikamente gekriegt hätte gegen seine Angstzustände und gegen seine Einsamkeit. Und zwar Medikamente, die ihm das Leben ermöglicht hätten und nicht Medikamente, die ihn dumpf gemacht hätten. Das heißt, wir wissen viel zu wenig davon und wir haben noch immer irrsinnig viele Vorurteile gegenüber Psychopharmaka, also psychisch, Sie wissen schon, Antidepressiva, oder gegen die Behandlung bei einem Psychiater. Zweitens hadere ich mit dem Stolz in Familien wie unserer, dass man sich nicht öffnet, sondern dass man gefälligst als Mabo die Probleme zu lösen hat, die sich einem in den Weg stellen. Da sind wir von einer eigenartigen Mischung an Ehrgeiz, Selbstbewusstsein, aber dann eben auch Verzweiflung, weil wir natürlich auch nicht alles lösen können. Und es ist total schade, dass wir trotz der lebendigen Kommunikation, die wir zu Hause pflegen, nicht genug aufeinander zugehen mit den Sorgen, die wir haben. Und das dritte Moment, ich hadere, ist das gesellschaftliche Klima. Wenn Außenseiterinnen und Außenseiter, wie das Künstler in der Regel halt einmal sind, in der Gesellschaft nur Signale bekommen, dass Außenseiter nicht gewünscht sind. Das zeigt sich, wenn man Flüchtlinge nicht ins Land lässt. Das zeigt sich, wenn man Opposition nicht zu Wort kommen lässt. Das zeigt sich, wenn man bei Skirennen auf die Ausländer mit Eisschneebällen wirft und die rot-weiß-rote Fahne schwenkt. Das heißt, ein gesellschaftliches Klima, das gerade auch damals unter Blau-Türkis geherrscht hat und sich nur marginal verbessert hat in der jetzigen Koalition, das ist mit ein Indiz, über das ich hadere, weil die Politik auch die gesellschaftlichen Auswirkungen zu verantworten hat. Und damit gebe ich Ihnen nicht Schuld, den handelnden Politikern, sondern ich will beschreiben, dass wir alle miteinander in dem, was wir tun, Auswirkungen auf das einzelne Leben der Bürgerinnen und Bürger haben. Und jene, die jetzt ein bisschen am Rand stehen, die finden einfach nicht mehr statt, sondern wir alle sollen patriotisch sein, wir alle sollen eigentlich viel kaufen und damit aus. Und das sind die drei Dinge, mit denen ich hadere.
Hadern Sie auch? Seit März ist unser Alltag determiniert durch Corona. Dadurch entsteht Tausende von Arbeitslosen, aber Tausende auch von Menschen, die in Kurzarbeit sind, die mit ihren Existenzen nicht wissen, wie es weitergehen wird, die wir auf soziale Distanz getrimmt sein müssen, um das Virus in den Griff zu bekommen. Dadurch natürlich getriggert Einsamkeit auch und nachgelagert natürlich auch soziale, seelische Empfindungen, die in Dysthymie respektive in Depression enden. Haben wir es gerade mit einer sehr prädestinierten Zeit dafür zu tun, dass Sie noch mehr hadern, beziehungsweise befürchten Sie, das ist die eigentlich konkrete Frage, die ich Ihnen stellen wollte, dass wir mit mehr Suiziden rechnen müssen?
Also, soweit ich das beurteilen kann, und ich bin ja kein Psychiater und auch kein Psychologe, sondern nur ein Betroffener, ist eine fast kuriose Situation entstanden während des Lockdowns, kurios für jene, die sich als normal empfinden, nämlich dass diejenigen, die introvertierter sind, fast ein bisschen glücklicher waren als sonst, weil sie nicht mehr auf die anderen schauen mussten als weniger Lebendige. Wie kann man das belegen? Da gibt es ja diesen interessanten Fakt, dass die meisten Suizide nicht im November stattfinden, wenn es dunkel wird, oder auch nicht zu Weihnachten. Da ist der Tobias eher untypisch, sondern im Mai finden die meisten Suizide statt. Und das mag wohl daran liegen, dass dann die Betroffenen sich noch einsamer fühlen, weil sie den Eindruck haben, dass alle anderen Menschen jetzt fröhlich werden, Lust kriegen und sich an der Sonne freuen. Mhm. Und sie können es nicht. Und so gesehen, um Ihre Frage zu beantworten, befürchte ich, dass nach dem Lockdown und nachdem die Impfung greift und wir in eine sogenannte Normalität zurückkehren, sehr wahrscheinlich ein Schub von Suiziden zu erwarten ist. Das sage ich aber nicht als Wissenschaftler, sondern das sage ich einfach nur aufgrund der Erfahrungen der letzten zwei Jahre, wo ich mich versucht habe, in das Gebiet ein bisschen einzulesen.
Ja. Wie kann man denn Sie als Betroffener, als Interessierter, sich eingelesen habender und Journalist, wie kann man denn die Gesellschaft für dieses große Thema sensibilisieren und hellhöriger machen, nämlich sowohl als Kollektiv als auch als Einzelner? Es gibt ja keine Statistik darüber, wie viele Menschen versucht waren, sich umzubringen und wo es gescheitert ist, also die Suizidversuche sind ja statistisch nicht erfasst. Wenn wir jetzt von diesen hohen Dunkelziffern ausgehen, von der Sie vorher gesprochen haben, wo können wir ansetzen, wo auch die Politik möglicherweise, ja?
Also ich glaube, dass es ein schönes demokratisches Prinzip gibt, und zwar, dass sich die Qualität der liberalen Demokratie über das Wohl und die Freiheit des Einzelnen formuliert und nicht übers Kollektiv. Der Mehrheitsentscheid in der Demokratie ist nur ein Mittel zum Zweck, weil wir zu Kompromissen kommen müssen. Die wirkliche Qualität besteht nicht darin, dass wir alle gleich werden, sondern die besteht darin, dass niemand Angst haben muss, sich so zu artikulieren und so zu leben, wie er es gerne möchte oder sie es gerne möchte, solange sie die Freiheit der anderen nicht beschädigen und gefährden. Und wenn wir also jetzt in der Politik ein gesellschaftliches Klima der Offenheit und der Liebe zu den Dingen, die die Einzelnen sich wünschen, ermöglichen würden, dann glaube ich, wäre viel getan. Dazu bin ich persönlich ein unheimlicher Verfechter des sogenannten bedingungslosen Grundeinkommens. Und man sollte sich nicht die Frage stellen, wie können wir uns das leisten, sondern wie leisten wir uns das und wo sollte man andere Ausgaben sparen, damit es dazu kommt, weil dann könnte jeder Mensch seine freie Idee des Lebens leben. Dann gäbe es eine Grundversorgung, aus der dann nachher im Leben darüber hinaus die Talente, die täglichen Wege formulieren würden und man hätte nicht wirtschaftliche Angst und wirtschaftliche Sorgen. Und eines möchte ich in dem Zusammenhang noch erwähnen, das ist einfach die Akzeptanz von Menschen, die Dinge sagen, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie später mal verstehen werden oder mögen werden. Das Wesen von Künstlerinnen und Künstlern, das Wesen von Journalistinnen und Journalisten oder auch von Eigenbrötlern, von Bienenzüchtern, von Ökobauern, ich weiß es nicht von wem. Das ist am Anfang ist keine Idee, am Anfang ist keine Utopie mehrheitsfähig. Irgendwann ist es dann mehrheitsfähig und irgendwann geht es auch in die Gesellschaft. Und das heißt also, die Politik darf nicht rückwärtsgewandt das bewahren wollen, was sie errungen hat oder das weiter tradieren, womit sie im Augenblick erfolgreich ist, sondern die Politik sollte versuchen, das Neue zu provozieren und die Spinner zu fördern, weil die Spinner treiben unsere Gesellschaft weiter.
Tut die Politik genug und leistet sie auch genug, um, wenn sie seit 2 Jahren sich so mit dem Thema befassen, haben wir für Menschen, die Sorgen und Nöte haben und sich möglicherweise nicht dem Nächsten anvertrauen wollen, aber einem Psychotherapeuten, einer Telefonseelsorge, einer Anonymen, haben wir in Österreich Ihrer Einschätzung nach genug Anlaufstellen oder gilt es da oder gilt es einfach nur auf selbige aufmerksam zu machen, weil wir sie uns eben zu wenig bewusst machen, weil Suizid ein Tabuthema ist?
Also wir haben sicher noch nicht genug Anlaufstellen, aber um auch wirklich was Positives zu sagen, die Suizidzahlen gehen ja Gott sei Dank zurück. Und die Suizidzahlen gehen auch deshalb zurück, weil die Betreuung im urbanen Raum so viel besser geworden ist. Es gibt das Kriseninterventionszentrum, es gibt den psychosozialen Dienst, es gibt die Telefonseelsorge. Vielleicht können wir im Nachschlag zu dieser Sendung dann auch noch die Nummern bekannt geben und anbieten. Auf jeden Fall hat sich das gebessert die ganzen letzten Jahre, weil auch die Akzeptanz von Teilen von psychischer Gesundheit eine höhere geworden ist. Bisher leider nur im wirtschaftlichen Sinn konnotiert. Über Burnout darf man auf einmal sprechen, weil Burnout hat auch wirtschaftliche Auswirkungen. Über Angstzustände wird immer noch viel zu wenig geredet. Also das heißt, es wird besser. Es hat sich auch verschoben übrigens aus dem urbanen Raum in den ruralen Raum. Am Land sind leider die Suizidraten nicht zurückgegangen. Und damit ist das ein Riesenproblem. Dort ist das Bekenntnis zur Depression immer noch ein höheres Problem als in der Stadt. Hat auch damit zu tun, dass ich dort beobachtet werde, wenn ich in Therapie gehe. In der Stadt natürlich nicht, weil das ja viel leichter geht, sich hier in Anonymität zu bewegen. Also das heißt, im Gesundheitsbereich wird was getan. Eine Sache muss man aber fordern und die ist wirklich auch in keiner Weise heutzutage noch nachvollziehbar, warum nicht psychische Behandlung auch auf Krankenschein geht, sondern warum da immer noch ein Selbstbehalt ist. Das ist einfach absurd.
Das heißt, gäbe es das, würden Sie meinen, würde die Rate möglicherweise noch mehr sinken können?
Also wenn es in Wien nicht das Kriseninterventionszentrum gäbe, wo man auf Krankenschein betreut wird nach so einem Unglück, wie es uns widerfahren ist, dann hätte das geheißen, dass wir 5 jeder eine Therapie hätten bezahlen müssen. Und für uns wäre das sehr schwierig geworden. Wir hätten es schon irgendwie möglich gemacht, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass das hier geht, dass man auf Krankenschein dann eine sehr, sehr exzellente Betreuung bekommt. Weil das möchte ich auch noch sagen, wir waren alle in Therapie. Wir haben auch alle nachher Medikamente genommen. Inzwischen haben manche von uns diese Medikamente wieder abgesetzt, andere nicht. Manche sind noch in Therapie, andere nicht. Ich meine jetzt meine engen Verwandten, die Geschwister von Tobias und uns. Und das ist auch wichtig, dass man dazu steht. Ja, ich habe das gebraucht, ich hätte sonst nicht schlafen können.
Gibt es, so wie man das bei anderen Vereinigungen kennt von Betroffenen, gibt es solche Treffen von Menschen, die andere Familienmitglieder, nahe Menschen an Suizid verloren haben, sowas wie analog die anonymen Alkoholiker?
Ja, es gibt eine bei der Caritas Trauerarbeitsgruppen, und da gibt es auch Gruppen, die aus Hinterbliebenen von Suizidfamilien bestehen. Und es gibt in München, ich kenne das in Österreich nicht, ich glaube, es gibt es aber hier auch, die verwaisten Eltern und Geschwister. Ich kann die Trauergruppen der Caritas nur empfehlen. Das ist ganz, ganz hochwertig und ist auch in den verschiedenen Diözesen abrufbar und auch in einzelnen Pfarren. Und es ist völlig unabhängig, dort wird man selbstverständlich nicht gefragt, ob man religiös ist. Dort wird man auch nicht gefragt, welcher Kirche man angehört. Das ist überhaupt kein Thema.
Weil wir jetzt immer den Begriff des Suizid verwenden, es gibt ja auch das Wort des Freitods, dann gibt es auch flapsig formuliert, sagt man manchmal, ich bring mich um oder ich taschier's mich. Müssen wir auch im Umgang damit unsere Worte mehr achten?
Ja, ich bin sehr dankbar für diese Bemerkung. Also Sie haben ja einen Begriff jetzt nicht genannt, der umgangssprachlich am meisten verwendet wird, nämlich Selbstmord. Mhm. Und jetzt muss man sich aber vorstellen, es handelt sich bei den Menschen, die sich das Leben nehmen, um hochsensible, traurige, gefühlsemotional beladene Menschen, die niemandem was antun wollen, die leider in ihrer Fantasie eingeschränkt sind auf diese psychotische ich nenne es halt Störung oder auf diesem psychotischen Schub und daher im Augenblick kein Abstraktionsvermögen mehr besitzen, dem anderen damit Schmerz zuzufügen. Aber der Mord ist das böseste und übelste Verbrechen, das es in der Menschheit gibt. Und das dann gerade denjenigen zuzuordnen, die selbst in der tiefsten Krise ihres Lebens stecken und die Hilfe bräuchten, das ist etwas, was nicht zusammenpasst. Und deshalb sagt man Suizid. Der Freitod ist eine intellektuelle Annäherung, der für spezielle Situationen möglicherweise auch in Ordnung geht. Beim Freitod, als Begriff meine ich jetzt, ja. Der Freitod ist zum Beispiel im Zusammenhang dann auch mit dem Beenden des Lebens am Schluss ein Thema.
Also Sterbehilfe.
Da habe ich weniger Probleme damit, aber das Wort Selbstmord, da reißt es mich wirklich jedes Mal. Mein Sohn ist kein Mörder.
Darf ich nochmal, ohne indiskret sein zu wollen, nachdem es die Familie und die Geschwister betrifft, hilft das Reden oder ist es immanent in der Therapie, immer wieder über den Tobias zu sprechen oder im Umgang? Oder ist es auch wieder jedem individuell selbst überlassen? Nur auch als Hilfestellung möglicherweise für Zuhörer und Leser, die sich noch nicht an eine professionelle Stelle gewandt haben oder Probleme haben, darüber zu sprechen, dass sie einen nächsten Menschen verloren haben.
Es ist total individuell. Jeder soll das auch so handhaben wie sie möchte. Auch wir sind völlig unterschiedlich in unserer Bearbeitung dieser Katastrophe. Ich gehe den Weg, den Sie gerade erleben und versuche sehr proaktiv die Themen zu setzen. Und ich möchte auch das Wesen des Tobias in Erinnerung rufen und ich möchte seine künstlerischen Werke lebendig halten. Und bei mir ist eben dieser Weg. Und in der Therapie war selbstverständlich auch das Gespräch über den Tobias ein Teil der Behandlung. Bei den anderen weiß ich es erstens nicht. Übrigens hat jeder von uns einen anderen Arzt gehabt oder eine andere Ärztin. Also auch da braucht man keine Angst haben, dass dann sozusagen der Arzt irgendwas gegen einen verwendet oder für einen verwendet, weil da ist man ganz individuell betreut und das ist nicht der gleiche Arzt für die ganze Familie. Und ein letztes noch mit dem drüber reden. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man vor allem vorher noch viel mehr redet. Ich glaube, wirklich hundertprozentig sicher zu sein, dass sich noch nie jemand das Leben genommen hat, nur weil man ihn gefragt hat, denkst du drüber nach, dich umzubringen? Oder warum bist du so traurig? Dieses Vorurteil und dieses Klischee, ich triggere da jemanden, das ist ganz bestimmt falsch. Vielmehr, glaube ich, bringt man Menschen in eine gewisse Traurigkeit und in eine Verlegenheit, wenn man eben nicht fragt und sie das Gefühl haben, dass man keinen Anteil nimmt. Damit verstärkt man die Einsamkeit.
Und wie verhält sich's mit jenen, die manchmal artikuliert haben, bevor es dann so weit kam, dass sie sich überlegen oder Gedanken, trübe Gedanken, dunkle Gedanken haben, sich umzubringen? Gilt es da auch, Ihrer Erfahrung nach, es anzusprechen und es zum Thema zu machen?
Ja, also leider muss man es trotzdem sehr, sehr ernst nehmen. Da gab es ja früher so ein bisschen dieses Gerücht, wer den Suizid ankündigt, der macht den nicht.
Genau.
Das stimmt leider nicht. Nein, und eines möchte ich auch noch unbedingt empfehlen, weil ich selber habe geglaubt, ich hätte den Tobias beruhigt. Ja, das war eine Fehleinschätzung, eine tragische.
Ja.
Wir dürfen uns nicht selbst überschätzen. Wir müssen Hilfe holen. Und ich hätte den Tobias schnappen müssen und zu einem Profi bringen. Und das hätte ich auch gemacht, wenn er gestolpert wäre und einen Haxen sich gebrochen hätte. Aber bei psychischen Krankheiten, die behandeln wir immer noch anders. Sie sind aber so zu behandeln wie jeder andere Unfall und jede andere Krankheit. Und wenn jemand einen Herzinfarkt hat, ruft man auch die Rettung. Und wenn jemand aber auf einmal komisch redet oder nicht mehr aus einer Traurigkeit herauskommt, dann muss man den unbedingt auch zu einem Profi bringen. Und da darf man sich nicht selbst überschätzen. Wir würden auch keinen Blinddarm aus dem Kind herausschneiden. Und deshalb müssen wir auch bei Sorgen und bei Traurigkeiten als Elternteile den Mut haben, zu riskieren, dass dieses Kind dann auf uns irrsinnig böse ist und sich verraten fühlt und die Beziehung in Frage stellt und das Vertrauen in Frage stellt. Aber wir müssen es trotzdem tun.
Darf ich zum Abschluss für dieses Mutmachende, was Sie eben gesagt haben, ein Zitat noch von Ihrem Sohn erwähnen, der da gesagt hat, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil sie gar nicht sterben kann, möchte ich Golly Mabu fragen, woher er Hoffnung schöpft. Oder woraus?
Ja, das sind die drei Dinge, mit denen ich nicht hadere, oder eigentlich vor allem zwei Dinge, mit denen ich nicht hadere. Das eine ist, dass ich mit dem lieben Gott nicht hadere, weil mir diese Theodizee-Frage, wie kann Gott das zulassen, immer eine fürchterliche Einschränkung unserer eigenen Freiheit gewesen ist. Und für mich ist sozusagen der Mensch göttlich und wir dürfen selbst über unser Leben empfinden und wir haben sogar die Möglichkeit, uns das Leben zu nehmen. Und das ist schön und das ist gut so. Und das macht uns zum Menschen. Und das Zweite, und ich habe die Hoffnung, weil die Chancen sind 50-50, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und das Zweite, womit ich nicht hadere, ist der Tobias, weil wir das Glück hatten, 29 Jahre miteinander zu verbringen. Und er mir einer der wichtigsten Wegbegleiter war, die es gegeben hat. Und sehr viel Schönes und Großartiges dabei war. Und ja, das ist zwar jetzt nicht mehr so, aber wissen Sie, wenn Sie ein Kind haben, dann wird das Kind auch immer größer. Und irgendwann ist es nicht mehr das kleine, süße Baby. Und trotzdem erinnert man sich an diese Zeiten, als es ein kleines, süßes Baby war. Und diese Zeiten sind dann auch vorbei. Und trotzdem sind sie immer da. Und so habe ich halt nicht nur die Erinnerungen an einen süßen kleinen Buben, der er war, sondern auch an einen tollen, erwachsenen Begleiter und Freund.
Danke vielmals für das Gespräch.
Bitte, bitte.
Das war ein Daily Podcast Spezial mit dem Journalisten Golly Mabu. Die Fragen hat Johanna Hager gestellt. Wer Suizidgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142 oder online unter www.suizid-prävention.gv.at. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums. Das war's von mir. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn auch auf Spotify, Fire oder Apple Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf. Elias Nadmesnik, over and out.